Der Predigtext zum heutigen Sonntag steht in 1. Korinther 15, die Verse 1 bis 11 und handelt davon, dass nicht nur die Erkenntnis der Auferstehung Jesu im Kopf angenommen wird, sondern dass daraus Leben entstehen soll, das in der Welt sichtbar wird. Der Apostel Paulus schrieb an die Gemeinde, nicht nur zu Korinth, sondern ja auch an alle Gläubige: Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es festhaltet in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden wärt. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünde nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen, danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Es sei nun ich oder jene, so predigen wir und so habt ihr geglaubt. Wenn der Apostel Paulus schon einige Jahrzehnte nach der Himmelfahrt Jesu, nach dem Auferstehen und der Himmelfahrt, die Gemeinde neu daran erinnern musste, an die Auferstehung Jesu, wie viel mehr uns, die wir fast 2000 Jahre nach der Auferstehung Jesu und seiner Himmelfahrt leben. Die Erinnerung ist doch immer wieder wichtig. Ja, wir sagen, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Aber ist das Leben damit involviert? Ist unser Leben mit hineingenommen in diese Auferstehung? Oder ist es ein Satz, eine Form, eine Formel geworden? Viele sind ja heute auf der Suche nach Leben. Überall in unserer Stadt hat man ja Lebenseier, Ostereier versteckt. Und dann sucht man überall nach, ob man nicht irgendwo eins findet, Ei, Symbol des Lebens, Leben soll daraus kommen. Man isst viele Eier, aber hat trotzdem kein Leben. Also das ist meine Erfahrung. Ich esse ganz gerne Eier, aber dadurch wird mein geistliches Leben nicht besser. Die Hoffnung auf das Ewige wird dadurch nicht gefördert, höchstens der Magen etwas gefüllt. Wir verstehen, die Erinnerung an das geistliche Leben ist wichtig. Nicht nur die Tatsache, da ist mal was geschehen vor vielen, vielen Jahren. Ja, wir glauben auch eigentlich daran, aber so richtig erfahren können wir es nicht. Es bleibt außen von uns und wir sind ja doch im Alltag allein. Wir müssen alles wieder selber machen. So soll es nicht sein. Ich erinnere euch, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe. Jesus ist gestorben, begraben und von den Toten auferstanden. Und ihr sollt mit hineingenommen sein in dieses Leben. Dieser Ruf der Befreiung von dieser Hoffnungslosigkeit im Angesicht des Todes drang nicht nur damals nach der Auferstehung Jesu durch die Reihen der Jünger und der Menschen, die dazuhörten, sondern zu allen Zeiten wurde dieser Ruf immer wieder neu gehört und weitergesagt bis auf den heutigen Tag. So hat ja auch im 17. Jahrhundert Laurentius Laurenti geschrieben und gerufen in seinem Liedtext: Wach auf, mein Herz, die Nacht ist doch hin, die Sonne ist aufgegangen. Ermuntere deinen Geist und Sinn, den Heiland zu empfangen, der heute durch des Todes Tür gebrochen aus dem Grab herfür, der ganzen Welt zur Wonne. Steh aus dem Grab der Sünde auf und such ein neues Leben. Vollführe deinen Glaubenslauf und lass dein Herz sich heben gen Himmel, da dein Jesus ist, und such was droben als ein Christ, der geistlich auferstanden. Vergiss nun, was da hinten ist, und tracht nach dem, was droben, damit dein Herz zu jeder Frist zu Jesus sei erhoben. Tritt unter dich die böse Welt und strebe nach des Himmels Zelt, wo Jesus ist zu finden. In dieser Weise wollte auch der Apostel Paulus die Gemeinde neu erinnern, dass sie Grund zur Freude hat. Nicht nur Grund zu einem Gedenken, wir haben ja so viele Gedenktage, man sucht ja da viele Todestage, der ist 150 Jahre schon gestorben, der andere hat 250. Geburtstag und man sucht ja immer wieder neue Gedenktage, aber froh machen die nicht. Aber dieses Gedenken an die Auferstehung Jesu soll eine Freude in uns auslösen, eine Freude darüber, dass die Angst vor dem Tod weggenommen worden ist. Die Zuversicht in unserem Leben, alle Anfechtung überwinden zu können, mitten in Glaubensablehnungen, die wir auch erfahren, soll wachsen und zunehmen. Glaubensablehnung, ihr habt es sicher auch gehört, auf unserem einzigen Berg, natürlichen Berg in Berlin, wir sind ja sonst Flachland, das ist der Kreuzberg, die einzige natürliche Erhebung, da steht ein Kreuz, ein ziemlich hohes Kreuz. Zum Karfreitag haben Leute eine große Holz-Christus-Figur dort angehängt, mit dem Gesicht zum Kreuz und mit entblößtem Hinterteil. Spott, Hohn, Ablehnung. Was soll denn das mit Golgatha? Gott ist doch nicht da. Er fragt doch gar nicht nach uns. Ja, da wurde die Polizei geholt, öffentliches Ärgernis. Viele Leute haben gesagt, gibt es denn überhaupt kein Tabu mehr? Man kann alles in den Schmutz ziehen. Und dann nahm man diese Figur ab und trug sie weg. Man weiß noch gar nicht mal, wo die herstammt, ob die irgendwo gestohlen wurde und wer sie daran gehängt hat. Ja, Ablehnung des Glaubens. Aber mittendrin soll die Freude und Zuversicht der Gläubigen hervorleuchten und sagen, mit dem Leben, Christus ist auferstanden. So wie es der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, und wir müssen das ja sagen, wenn wir von der Auferstehung Jesu sprechen, dann sprechen wir von Jerusalem. Dann sprechen wir von Israel. Dann sprechen wir von den Jüngern der Israeliten, die aus dem Volke Israel zuerst diese frohe Botschaft erfahren haben. Dann sprechen wir nicht zuerst von den Heiden. Zu den Heiden ist die Botschaft gekommen. Ja, es ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Schöpfer aller Dinge, der ewige Gott, der in seinem Ratschluss die Erlösung der Menschen in Jesus Christus hat geschehen lassen. So steht es auch am Ende des Lukas-Evangeliums. Musste denn das nicht alles geschehen? Freut euch doch darüber. Die Schrift musste erfüllt werden. Genau wie es im Alten Testament schon geschrieben steht, war ja alles angekündigt. Jesus Christus ist von den Toten auferweckt worden und lebt in Ewigkeit. Er ist nicht wieder gestorben nach seiner Auferstehung, sondern gen Himmel gefahren und sitzt zur Rechten des Vaters. Darum schrieb der Apostel auch an die römische Gemeinde und sagt, wir wissen, nicht wir nehmen an, wir hoffen, naja, das wäre ja ganz schön. Nein, wir wissen es, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht mehr stirbt. Weißt du das auch? Ich weiß es. Wir wissen es. Der Tod kann hinfort über ihn nicht herrschen. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er lebt, das lebt er Gott. Jesus Christus, der Gottessohn im Menschensohn, hat die Bande des Todes abgelegt. abgeschüttelt, hat den Tod überwunden und wurde der Erstling der Auferstehung. Und durch seinen Überwindungssieg ist die Hoffnung der Auferstehung von den Toten zu allen Menschen gebracht worden. Dieser bekannte Vers aus Johannes 3, Vers 16 beschreibt ja nicht nur das stellvertretende Leiden Jesu für uns, das Leiden und das Sterben ob unserer Sünde, sondern auch das Auferstehungsleben. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, in den Tod, in das Grab, damit alle, die an ihn glauben, ja an den toten Christus glauben, nein, an den lebendigen, alle, die an den auferstandenen Christus glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben und mitleben mit dem Auferstandenen. Es gibt so viele, die glauben an den toten Christus. Schauen sich den auch immer wieder an. Ja, wie tot er ist da am Kreuz, im Grab. Beschäftigen Sie sich nur mit dem Tod. Die da glauben an den auferstandenen Christus, der da lebt und durch seinen Geist mitten in seiner Gemeinde wirkt und im Herzen des Einzelnen, der an ihn glaubt. Heute soll uns das neu bewusst werden. Paulus erinnerte die Gemeinde auch daran, glaubt doch nicht bitte nur an den toten Christus. Glaubt an den Lebendigen, den Ewigseinenden, den Gegenwärtigen. Gott, der das Ziel des Lebens in seinem Sohn vor Augen hatte und seinen Sohn Jesus Christus in die Welt sandte, zeigte immer wieder auf, was er tun wollte. Denn Jesus Christus teilte das seinen Jüngern mit. Sie waren ja allzu oft traurig, so wie wir manchmal auch. Und der Herr will einfach sagen, warum bist du eigentlich traurig? Ja, weil du gesagt hast, dass des Menschensohn überantwortet wird in der Sünder Hände und sterben muss. Das ist ja zum Weinen. Ah, du hast gar nicht zugehört. Hat das Jesus Christus wirklich seinen Jüngern so gesagt? Und hat einen Punkt gemacht. Hoch im Norden, in drei Stellen in Israel, im Norden, in der Mitte und dann südlich in Jerusalem, sagte er immer wieder den Satz zu Ende. Der sollte doch Freude auslösen und nicht Traurigkeit. Dort an der Quelle des Jordans sprach er und fing an zu reden zu den Jüngern, wozu er überhaupt in diese Welt gekommen ist. Er müsse nach Jerusalem gehen. Dort viel Leiden von den ältesten hohen Priestern, Schriftgelehrten getötet werden. Aber am dritten Tag wieder auferstehen. Ihr lieben Jünger, habt ihr das gehört? Am dritten Tage auferstehen. Der Satz war doch noch nicht zu Ende. Und nach der Verklärung auf dem Berg Tabor sagte er auch, sie werden ihn töten, den Menschensohn. Aber am dritten Tage wieder auferstehen. Er wird auferstehen. Und zur Zeit, als er schon nahe bei Jerusalem war, immer wieder Golgatha und diesen Sieg über den Tod vor Augen hatte, sprach er weiter zu den Jüngern, sie werden des Menschen Sohn den Heiden überantworten, damit sie ihn verspotten und geißeln und kreuzigen und am dritten Tag wird er auferstehen. Habt ihr das gehört? Oh, wie viele Christen sind doch so traurig, weil sie immer nur den Tod vor Augen haben. Aber nicht die Auferstehung. Und nach dem letzten Passamahl, das Jesus mit seinen Jüngern hielt und dann mit den Jüngern zum Garten Gethsemane ging, am Ölberg, da sprach er nochmal davon. Wenn ich auferstehe, will ich vor euch hingehen nach Galiläa. Oh ja, und dann schliefen sie alle ein vor Traurigkeit. So eine traurige Botschaft. Haben gar nicht zugehört. Und so kann es uns Christen auch heute gehen. Wir hören überhaupt nicht mehr zu, was Gottes Wort sagt. Wir bleiben einfach an den Schwierigkeiten der Zeit stehen. Aber dieses Fest, Auferstehungsfest, bedeutet, wir haben Grund zur Freude. Wir dürfen aus der Nacht des Todes und der Schwierigkeiten durch Glauben heraustreten und das Auferstehungsleben Jesu bekennen. Wie es verheißen wurde, so ist es auch geschehen. Das Zeugnis der Auferstehung Jesu von den Toten trägt in Wahrheit jedes wiedergeborene Gotteskind durch den Heiligen Geist im Herzen. So konnte auch der Apostel Johannes sagen, das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und erschienen ist, was wir gesehen und gehört haben. Das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem toten Sohn. Nein, mit dem auferstandenen Jesus Christus. Das ist die Gemeinschaft, die wir pflegen durch den Heiligen Geist. Und das ist das, was uns auch beleben soll. Hier in Spandau, in Berlin, in unserem Land. Die Leute sollen merken, mit wem wir Gemeinschaft haben. Nämlich mit dem Sohn Jesus Christus. Das Zeugnis von der Auferstehung Jesu aus den Toten ist ja nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern eine ganz, ganz persönliche Erfahrung derer, die ihr Leben glaubens- und vertrauensvoll in die Hand Gottes gegeben haben. Wir könnten das ja gar nicht ertragen, den Widerstand in dieser Welt, wenn wir nicht erfahren hätten, dass Jesus auferstanden ist. Wenn wir das nicht in unserem eigenen Leben verspürt hätten. Christen haben das Vorrecht schon, Jesus als den Auferstandenen erfahren zu können. Und andere sollen dieses Vorrecht auch erleben durch diese Einladung der Gläubigen. Die Frage ist natürlich, hast du den Auferstandenen in dein Herz aufgenommen? Petrus bezeugte ja später dann auch in seiner Predigt diese Tatsache der Auferstehung und sagte, ihr Männer von Israel, hört doch diese Worte. Jesus von Nazareth, von Gott unter euch ausgewiesen, durch Taten, Wunder, Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst, diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, den hat Gott auferweckt und hat aufgelöst die Schmerzen des Todes, wie es denn unmöglich war, dass er vom Tod festgehalten werden konnte. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Wir sind dessen Zeugen. Wir haben das persönlich erlebt. Kannst du das auch sagen? Dann kannst du das wunderbare Auferstehungs- oder Osterfest feiern. Wenn du das erlebt hast, ansonsten feierst du etwas, was du nicht kennst. Denn der Todesgeruch umgibt dich noch. In unserem Textabschnitt hier im Korintherbrief zählt ja Paulus diese große Zahl der ersten Augenzeugen auf, die die Todesüberwindung in der Person Jesu erlebt haben. Sie sahen Jesus leibhaftig, nicht als Geist. Er hatte Fleisch, Knochen, er konnte essen, leibhaftig auferstanden. Und dann zählt er auf, ja, da war das der Petrus, dann waren es die Apostel, dann waren es 500 Brüder auf einmal, Jakobus war es auch, zuletzt auch Paulus vor Damaskus, wo ihm Jesus erschienen ist. Und auch vielen Frauen ist Jesus erschienen, die ihm gläubig nachfolgten. Und seit dieser Zeit haben Milliarden Menschen im Herzen erlebt, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Sie reden nicht mehr von einer Möglichkeit, dass sowas geschehen sein kann, sondern von dem Wissen, es ist so. Mit Recht sagte deshalb Jesus von sich, ich bin das Leben. Und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ich bin das Leben. Wenn du Leben haben willst, brauchst du ihn. Keine Religion kennt Sündenvergebung aus Gnade. durch das Opfer eines Vollkommenen, durch die Überwindung des Todes. Nur Jesus Christus konnte dieses Opfer bringen und den Sieg über die Hölle erringen. Daher, so heißt es in der Bibel, kann er auch für immer, nicht nur für einen Tag, nicht nur für eine Woche oder ein Jahr, sondern für immer selig machen, glücklich machen, die durch ihn zu Gott kommen. Denn er lebt für immer und bittet für sie. Darum vertraue dich doch an diesem Tag ganz neu Jesus, dem Leben, dem Auferstandenen an. Er ist für dich, für jeden da. Dieses Leben der Auferstehung ist ja auch zugleich eine Verpflichtung. Jesus hat den Tod für uns nicht nur deshalb überwunden, damit wir entlastet werden von unserer Schuld, dem anklagenden Gewissen, sondern dass wir ab sofort in seiner Kraft ein siegreiches und freudiges Leben führen können. Er hat nicht gesagt, nun bleibt man ein bisschen traurig, nachdem ich auferstanden bin, ja künftig, wenn ihr mal abgerufen werdet, da wird alles besser. Nein, die Freude soll jetzt beginnen. Jetzt. Nicht nur Entlastung von der Schuld. Darum sagte der Herr Jesus, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich auch euch. Die frohe Botschaft zu verkünden mit dem Leben. Wir haben ja von dem Herrn Jesus gelesen, dass nicht nur seine Worte gehört worden sind in Israel, sondern besonders sein Leben und seine Taten. Und einmal sagte er auch, wenn ihr den Worten nicht glaubt, bitte, dann glaubt doch dem Leben. Könnt ihr nicht an mir sehen, wollte er sagen, dass ich das Leben bin? Dann glaubt mir das und so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich auch diejenigen, die an mich glauben. Das Leben soll zu sehen sein. Darum lebe versöhnt mit deinem Nächsten zur Ehre Gottes. Jetzt braucht niemand mehr egozentrisch, selbstbehauptend, in eigener Sinnsuche des Lebens zu stehen, sondern kann seinen Nächsten segnen. Er kann ihn lieben. Kannst du deinen Nächsten lieben? Und die Gemeinschaft vor Gott mit dem Nächsten pflegen? Gott selbst hat ja für das neue Leben vorgesorgt. In 1. Johannes 4 steht es so, darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben. Damit wir durch ihn leben. Er schenkt und bewirkt in dir das Leben der wirklichen Freiheit. Das Leben, dem Nächsten Gutes zu tun. Nicht nur eine Schokolade zu schenken. Ist ja auch schön. Sondern Gutes, was Ewigkeitswert hat. Hinweis auf die Liebe Gottes. Diese Möglichkeit ist uns gegeben. Die sollen wir nutzen in unserer gegenwärtigen Zeit. Paulus schrieb auch an Timotheus, seinen geistlichen Ziehsohn, dass diese neue Beziehung zum Mitmenschen durch die Auferstehung Jesu von den Toten möglich ist. Und er sagt, das ist doch ganz wahr. Wenn wir mitsterben mit Christus, werden wir auch mitleben. Und mitleben heißt, eine neue Beziehung haben zu den Mitmenschen. Wir sehen sie plötzlich mit anderen Augen. Wir sehen nicht mehr ihre Schwächen und Fehler, sondern wir sehen sie als Geliebte Gottes. Ganz anderer Blick durch die Auferstehung Jesu von den Toten. Wir können plötzlich den Nächsten annehmen, ihm auch vergeben, wenn er Arges an uns getan hat. Wenn Jesus unseren alten sündigen Menschen mit ans Kreuz genommen hat, werden wir auch teilhaben an seinem Auferstehungsleben, an seinen neuen Lebensmöglichkeiten, Das ist mir persönlich so wichtig gewesen in meinem Leben und ist es immer noch und wichtig auch für den Nächsten. Neue Lebensmöglichkeiten. Ich muss nicht mehr so leben wie zuvor. Durch Jesus Christus darf mein Leben eine totale Veränderung erfahren. Hier verstehen wir auch die Aufforderung aus dem Römerbrief: Haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott. Lebt Gott in Christus Jesus. Wir Menschen sind ja oft geneigt, Vorbilder zu kopieren. Und dann denken wir, oh, wenn ich das mache, dann habe ich vielleicht auch Leben. Ja, das haben schon in der Vergangenheit die Menschen immer wieder getan. Selbst die Unarten, mit denen manche durchkommen, werden gerne kopiert, damit ich auch durchkomme. Da hat zum Beispiel der Geschichtsschreiber Plutarch erzählt, dass unter den Persern die schönsten Leute als schön galten, die eine, hier steht es, Adlernase hatten. Ja? Und warum? Weil Chores auch so eine Nase hatte. Und da wollten alle so eine Nase haben, in der Hoffnung, dass sie so erfolgreich sind wie der König Chores. Kopieren und dadurch ein Leben haben. Am Hofe Richards IV. Waren Höcker auf dem Rücken Mode, weil der Herrscher einen solchen hatte. Je nachdem, wie die verschiedensten Herrscher entweder gelispelt, gestottert, gehinkt oder geschielt haben oder durch die Nase gesprochen haben, sind diese Schwächen zu Vollkommenheiten erhoben worden und haben sie die Bewunderung der törichten Sterblichen wachgerufen. Das ist aber doch kein Leben. Auch wenn man die Unarten kopiert und meint, dadurch erfolgreich zu sein. Aber es ist betrüblich, eben so etwas auch, so ein Konterfei in der Gemeinde Jesu manchmal zu sehen. Da wird auch kopiert, geschaut auf Menschen, die irgendwie ein Vorbild sind und man übernimmt das äußere Leben und denkt, jetzt hat man Leben. Ist es nicht so, dass das lächerlich wirkt? Nur einer ist unser Meister, einer ist unser Herr, das ist Jesus Christus und auf ihn sollen wir blicken und alles von ihm lernen und annehmen. Ja, ich will mal das Wort sagen, kopieren alles, was wir sehen. Dann sind wir auf dem Pfad des wahrhaftigen Lebens. Denn das neue Leben aus Gott kann von keinem Menschen aus sich erlernt werden. Es muss geschenkt sein durch die Beziehung mit dem Auferstandenen. Paulus, der jetzt hier an die Gemeinde zu Korinth so erinnernd schrieb, sprach auch von sich und dem Leben, das er hat. Er sagt, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir, der Auferstandene. Ja, er nahm sich völlig zurück. Ich kann kein Leben machen, ich kann kein echtes Leben kopieren. Ich brauche Jesus, den Auferstandenen. Und an anderer Stelle setzt er hinzu, dass er dieses neue Leben noch viel inniger kennenlernen möchte in der Gemeinschaft mit Jesus. Ich möchte, so schreibt er im Philipperbrief, ihn, Jesus, erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Liebe Geschwister und Freunde, wir versuchen oft heute, und das sehen wir in unserer Christenheit ja zunehmend, mit unseren Gedanken Christus zu erfassen und zu erkennen, aber nicht mehr seine Kraft. Wir suchen nicht mehr die Kraft der Auferstehung. Die Gemeinschaft mit Jesus, der alles überwunden hat. Nein, wir leiden lieber, wir klagen lieber, wir schimpfen lieber. Statt uns zu besinnen auf die Kraft Jesu Christi. Der Herr weiß es, er wird alles tun, er wird mich durchbringen. Das ist die Sprache des Glaubens. Willst du nicht auch heute dieses neue Leben mehr kennenlernen? Schon König David durfte durch den Heiligen Geist im 16. Psalm sagen, Natürlich sind das auch Worte, die der Herr Jesus als Menschensohn gesagt hat und auch umgesetzt hat. Aber auch David für sich wünschte: Ich habe den Herrn am Sonntag vor Augen. Und die übrigen Tage muss ich machen, was ich denke. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Und alle Zeit bindet alles ein, was auch im Laufe der Woche geschieht. Alles. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Steht er mir zur Rechten, dann werde ich festbleiben. Sonst nicht. Aber steht er mir zur Rechten, werde ich festbleiben. Darum freut sich mein Herz. Meine Seele ist fröhlich. Und mein Leib wird auch sicher liegen, denn der ist auch in Gottes Hand. Er sorgt dafür. Denn du wirst mich nicht dem Tod überlassen, dem Todesgeruch, sondern ich lebe mit dir, Herr Jesus. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Ist das nicht wunderbar? Das ist die richtige Richtung. Heute an diesem Auferstehungstag Jesu. Du zeigst mir den Weg zum Leben, deswegen klammere ich mich fest bei dir. Und vor dir ist eine Traurigkeit nach der anderen zu registrieren. Nein, vor dir ist Freude die Fülle. Manchmal denkt man ja, dass die Christen überhaupt keine Freude haben. Wenn man so in ihr Gesicht sieht, oh, 7 Tage Regenwetter. Wo ist die Freude? Am Herrn. Ich meine ja nicht dieses sich einfach so äußerlich freuen mit irgendetwas, sondern aus dem Herzen. Haben wir nicht Grund zur Freude? Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten und das nicht nur ein Tag, eine Woche, ein Monat, sondern ewig. Das Auferstehungsleben mit Gott feiern wir ja heute in unserem Herzen. Es ist wirklich wahr geworden, wonach sich unsere Seele gesehnt hat. Unser Leben hat Sinn bekommen. Es ist durch Jesus auch nützlich geworden. Ist mir persönlich auch so wichtig. Ach, was war denn unser Leben Nütze, als wir noch ohne Jesus lebten? Für wen war das Nütze? Für uns selbst nicht, für die Nächsten eigentlich auch nicht. War doch nur mit Schwierigkeiten gepaart. Mit Vergänglichkeiten. Jetzt ist unser Leben nützlich geworden. Sogar für unseren Nächsten. Bei der Wiederkunft des Herrn wird diese ganze Fülle des neuen Lebens offenbar, wenn er sich seiner Gemeinde in den Wolken des Himmels zeigt und sie sich entgegenrückt. Darum steht auch in diesem Paulusbrief im 1. Thessalonicher: Wir, die wir leben und übrig bleiben, werden zugleich mit denen, die im Glauben entschlafen sind, entrückt werden, auf den Wolken in der Luft dem Herrn entgegen und werden bei dem Herrn sein alle Zeit. Auferstehungsleben. Diese Auferstehungskraft Jesu von den Toten reicht also nicht nur aus für ein Überwinderleben in dieser Zeit, sondern es setzt sich fort in Ewigkeit. Unaufhörlich, unaufhörlich. Auch das Volk Israel, da wo es zuerst aufblühte, das Auferstehungsleben, wird einst durch die Kraft der Auferstehung Jesu völkisch zum Leben gebracht werden. Sie werden ihren Messias erkennen, aber nicht nur ihren Messias, sondern auch den, der für ihre Schuld bezahlt hat. Den, der den Tod überwunden hat, nicht nur als ein Helfer, der plötzlich erscheint und alles in Ordnung bringt, sondern der ewiges Leben bewirkt hat. Und Paulus schreibt so freudig im Blick auf dieses Erleben der Auferstehung Jesu Christi: Wenn schon der Fall Israels für die Welt großer Reichtum bedeutete, ihr Schade zum Reichtum der Heiden wurde, was wird das erst sein, wenn die Zahl des Volkes Israel voll wird? Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird ihre Annahme anders sein als Leben aus den Toten. Das wird ein Auferstehungsfest geben in Israel. Dort wird man nicht nur von einer menschlichen Befreiung reden, sondern da wird man von dem Ewigen reden, von der Kraft der Auferstehung. Und diese Auferstehung Israels im Glauben an den Lebendigen bahnt sich gewaltig an. Unter dem Volk schon über 62 Jahre baut Gott dieses Volk wieder auf. Nur mit diesem einen Ziel, um die Auferstehung Jesu Christi von den Toten unter ihnen zu erzeigen. Und somit vor allen Nationen. Dann wird auch Israel rufen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Er ist auferstanden von den Toten und er lebt ewig. So hat Christian Fürchtegott-Gellert auch gedichtet und gesagt, Jesus lebt. Mit ihm auch ich. Tod, wo sind nun deine Schrecken? Er lebt und wird auch mich von den Toten auferwecken. Er verklärt mich in sein Bild. Dies ist meine Zuversicht. Und er setzt aber auch hinzu, und das müssen wir uns auch heute noch sagen. Jesus lebt. Wer nun verzagt, lästert ihn. Und Gottes Ehre. Gnade hat er zugesagt, dass der Sünder sich bekehre. Gott verstößt in Christus nicht. Dies ist meine Zuversicht. Jesus lebt. Nun ist der Tod mir der Eingang in das Leben. Welchen Trost in Todesnot wird er meiner Seele geben, wenn sie gläubig zu ihm spricht, Herr, Herr, meine Zuversicht. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig von den Toten auferstanden und lebt und will in dir und mir leben. Amen.
Amen.
Lasst uns aufstehen und anbeten. Himmlischer Vater, wir sind so froh von ganzem Herzen, dass du an uns schon immer gedacht hast, auch als wir noch nicht an dich dachten, als wir noch auf der Suche nach Leben waren, hast du uns gesehen und hast uns in Jesus Christus dieses Angebot des ewigen Lebens gegeben. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du dich hast führen und leiten lassen, dass du unsere Schuld mit ans Kreuz genommen hast. Du hast uns entlastet, aber hast auch den Tod überwunden und dieses neue Leben ans Licht gebracht. Nun nimm alle Verzagtheit von uns, allen Kleinglauben, alle Ich-Bezogenheit, alles Suchen nach neuem, anderem Leben, nimm es weg von uns. Und lass das, was du bist, in uns durch die Kraft des Heiligen Geistes Raum gewinnen. Wir möchten ein lebendiges Zeugnis von deiner Auferstehung sein, hier in Spandau, in unserer Stadt Berlin. Hilf uns dazu, dass wir jeden Tag aufs Neue dich alle Zeit vor Augen haben und dadurch auch diese Kraft der Auferstehung erleben und erzeigen können vor der Welt. Denn du willst, dass allen Menschen geholfen wird. Segne auch dein Volk Israel, dass es zu dem Tag durchdringt, wo es auch bekennen darf, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden und lebt. Amen.
Amen.